In unserer Kultur spricht man ja davon, oder da heißt es, man sagt, über Geld spricht man nicht. Ne? Eigentlich geht der Satz ja noch weiter, über Geld spricht man nicht, man hat es. Aber über Geld zu sprechen ist ja ist so ein Tabu. Und dieses Tabu müssen wir heute brechen, nicht weil ich Spaß daran habe, dass ich gerne Tabus breche, sondern weil Jesus sich nicht an unsere Kultur gehalten hat und über Geld gesprochen hat. Und immer wieder mal. Und gerade mit dem heutigen Predigttext, da geht es einfach um Geld. Und deshalb möchte ich von Anfang an die Katze aus dem Sack lassen und sagen, heute geht es ums Geld. So, jetzt ist es gesagt und wir lesen den Predigttext, Lukas 16. Lukas 16, die Verse 1 bis 9, es ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Das Gleichnis ist überschrieben, das Gleichnis vom untreuen Haushalter. Er, also Jesus, sagte aber auch zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter. Und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst, was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setze dich und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte, 100 Kor Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Die Überschrift über die heutige Predigt lautet, was wir von einem Betrüger über den Umgang mit Geld lernen können. Also was können wir von einem Betrüger über den Umgang mit Geld lernen? Und ich denke nicht, dass ich euch heute neue Wahrheiten erzählen werde. Ich möchte eigentlich alte Wahrheiten uns neu in Erinnerung rufen. Und das liegt daran, dass wir alte Wahrheiten vergessen haben. Das ist eine Vergesslichkeit, die uns hier beim Umgang mit Geld beschäftigt. Und diese Vergesslichkeit beeinträchtigt unseren Umgang mit Geld. Keine Frage, Vergesslichkeit, das ist nichts Angenehmes, das ist was Unangenehmes. Ja, die Erinnerungslücken, die wir so im Alltag haben, die sind vielleicht nicht dramatisch, aber unangenehm. Oder denken wir, wenn wir die Brille verlegen oder das Handy, ja, wenn nicht sofort wiederfinden, das ist unangenehm. Ne? Dummerweise kann man halt eine Brille nicht anrufen, beim Handy ist es ein bisschen einfacher. Und es kann auch manchmal ganz schön peinlich sein, wenn wir nach Namen kramen und wer ist das eigentlich? Ich weiß doch, wer es sein müsste, aber uns fällt der Name nicht ein. Das kann peinlich sein. Oder wenn wir Termine verschwitzen. Ja, das kann auch für eine unangenehme Stimmung sorgen. Wenn diese Dinge der Vergesslichkeit mal hin und wieder vorkommen, okay, es passiert. Aber wenn sie immer wieder vorkommen, dann wird es irgendwann mal gefährlich. Ne? Wenn wir uns an Orte nicht mehr erinnern können und dann orientierungslos durch die Stadt geistern, ja, da wissen wir, okay, das Leben ist beeinträchtigt, wir müssen vielleicht zum Arzt. Vergesslichkeit kann gefährlich werden. Ich denke auch Vergesslichkeit in Bezug auf Wahrheiten über Geld. Weil wenn wir im Hinblick auf den Umgang mit Geld gewisse Dinge vergessen, dann ist uns nicht mehr zu trauen. Ja? Vergesslichkeit beeinträchtigt unseren Umgang mit Geld. Und jetzt kommen wir zu diesem Gleichnis, das Jesus erzählt. Und Jesus spricht hier seine Jünger an, seine Nachfolger. Menschen, die also Jesus nachfolgen möchten, die seinen Geboten befolgen möchten. Und ich denke, in diesem Sinne dürfen wir uns auch heute angesprochen fühlen als seine Nachfolger, als seine Jünger. Und Jesus wollte damals seinen Jüngern Wahrheiten in Erinnerung rufen. Das möchte er heute mit uns auch, Wahrheiten in Erinnerung rufen. Und was sind diese zwei Wahrheiten, an die wir heute erinnert werden müssen, dass wir sie nicht vergessen? Beziehungsweise was ist das, was wir von einem Betrüger lernen können in dieser Geschichte? Und die erste Wahrheit lautet, denke weniger an dich selbst. Denke weniger an dich selbst im Umgang mit Geld. Okay, gib mir jetzt die Zeit, dass ich das erklären kann, was ich damit meine. Wisst ihr, wie wir häufig über Geld denken? Ich möchte das mal erklären mit dem jüdischen Humor. Ich mag jüdischen Humor, weil der so ehrlich ist und es so gut auf den Punkt bringt. Und in einer Geschichte von den Juden, da geht es dann darum, dass sich ein katholischer und ein evangelischer Pfarrer sich treffen und ein Rabbiner. Die sind beim Kaffeetrinken zusammen und sie unterhalten sich darüber, welche Probleme sie haben in ihrer Gemeinde mit den Spenden. Und die fragen sich, wie können sie mit Spendengelder umgehen? Und zuerst ist der katholische Priester an der Reihe. Er wird gefragt, wie er das so handhabt. Und er sagt, ich mache das ganz einfach. Also die Frage ist so ein bisschen wie, was kann ich für mich als Geistlichen behalten und welches Geld muss ich für die Gemeinde einsetzen? Und er sagt, ich mache das ganz einfach. Ich male mit Kreide auf dem Boden einen großen Kreis um mich herum, nimm das ganze Geld, das da am Opferkasten war, schmeiß es hoch in die Luft und alles, was in diesen Kreis fällt, das benutze ich für die Gemeinde und alles, was über diesen Kreis ist, das benutze ich dann für mich. Sagt der evangelische Kollege, das ist falsch, wie du das machst. Du darfst nur über das Geld verfügen, was im Kreis landet. Das, was außerhalb des Kreises ist, das gehört der Gemeinde. Der Rabbiner, Leute, ihr seid beide auf dem Holzweg. Also ich mache das so, ich male auch einen Kreis wie ihr auf die Erde, nimm das ganze Geld in die Hand, schmeiß es hoch und sag, Herr, was du behalten möchtest, das behalte oben, den Rest, was runterfällt, das nehme ich. Und das ist so ein bisschen unsere Vorstellung mit Geld, oder? Also entweder verfüge ich oder Gott über das Geld. Und auch so ein bisschen, was habe ich denn von dem Geld? Das sind so diese zwei Fragen, die an dieser Geschichte so ein bisschen deutlich werden. Und man sagt manchmal, okay, Gott, alles, was über diesen Kreis, was in diesem Kreis ist oder was oben bleibt, das gehört dir. Und den Rest, über den kann bitteschön ich verfügen. Und wenn wir so denken, dann haben wir etwas vergessen. Nämlich, wir müssen keinen Kreis ziehen, wir müssen das Geld auch nicht hochwerfen. Weil Gott gehört das ganze Geld. Außerhalb des Kreises oder innerhalb des Kreises. Es gehört ihm. Das Geld, das wir auf unserem Konto besitzen, bevor wir 10% gespendet haben und das, was wir danach gespendet haben, das gehört Gott. Es gehört sowieso Gott. Und das ist die erste Wahrheit, die wir nicht vergessen dürfen. Geld gehört nicht uns. Und deshalb sage ich, die erste Wahrheit ist, weniger an uns denken beim Geld ausgeben. Geld gehört nicht uns. Und wie komme ich da drauf? In diesem Gleichnis erzählt Jesus die Geschichte von einem Haushalter oder von einem Verwalter. Und es ist klar, dass Jesus mit dieser Geschichte seinen Jüngern deutlich machen möchte, die Rolle, die ihr habt, ist die Rolle des Verwalters. Am Ende nämlich wird genau das Verhalten des Verwalters bewertet. Das heißt, Jesus sagt, ihr seid in der Rolle des Verwalters. Was ist ein Verwalter? Ein Verwalter ist eine Person, die die Verantwortung oder die Vollmacht bekommt über die Angelegenheiten und über das Vermögen eines anderen. Denkt ihr da zum Beispiel an Josef, der aus dem Alten Testament. Der Josef kam ja nach Ägypten, er wurde der Verwalter vom Potiphar. Der wurde quasi über das ganze Haus von Potiphar gesetzt. Dem Josef gehörte nichts, aber er durfte alles, so ungefähr. Er hatte die Vollmacht bekommen, über total viel Geld, über den ganzen Haushalt von diesem Potiphar zu verfügen, aber ihm gehörte es nichts. Eines Tages würde der Potiphar von ihm Rechenschaft verlangen und dann müsste er sagen, was er mit dem Geld gemacht hat. Das heißt, dieser Mann, als Verwalter, hast du die Kompetenz und die Berechtigung bekommen, zu entscheiden im Namen des anderen, aber irgendwann müsstest du Rechenschaft ablegen für das, was du getan hast. Das Geld gehörte damals nicht Josef. Und genauso wenig gehörte das Geld in dieser Geschichte oder der Besitz nicht dem Verwalter, sondern dem Besitzer, dem Eigentümer. Und wir lesen hier in Vers 1, dass da ein reicher Mann war, der hat den Haushalter und dieser Haushalter wurde bei ihm verklagt, weil er seine Güter verschleuderte. Das heißt, er hat quasi das Geld, das ihm zur Verfügung stand, aber nicht ihm gehörte, damit ist er nicht gut umgegangen. Er hat diesen Besitz verschwendet. So, wir kennen in der Bibel schon mal eine andere Geschichte, wo jemand Geld verschwendet hat, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Nur beim verlorenen Sohn hat der Mann sein eigenes Geld verschwendet. Kannst du machen, ist nicht so angenehm, kann sich über dich selber ärgern. Dieser Mann hier in dieser Geschichte, er hat auch Geld verschwendet, aber nicht sein Geld, sondern das Geld eines anderen. Es macht einen Unterschied, ob du mit deinem Geld unzuverlässig umgehst oder mit dem Geld eines anderen. Also wenn dir jemand 1000 Euro zur Verfügung stellt und sagt, hier, du kannst damit machen, was du willst, es gehört dir, dann kannst du machen damit, was du willst. Wenn dir aber jemand 1000 Euro in die Hand drückt und sagst, hier, geh damit, du kannst machen damit, was du willst, aber ich werde in 2 Monaten wiederkommen, dann will ich es zurückhaben, dann machst du nicht mehr, was du willst. Das ist was anderes. Und wenn du das dann nicht zurückzahlen kannst, dann hast du ein größeres Problem, ein viel schlimmeres Problem. Und genau dieses Problem hatte dieser Mann hier. Ja, dem reichen Mann, dem Besitzer, dem Eigentümer ist etwas zu Ohren gekommen. Dieser Verwalter verschwendet dein Geld. Ne? Vers 1 und 2, es war ein reicher Mann, der hat einen Haushalter. Dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Was macht jetzt dieser reiche Mann? Er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. So, dieser reiche Mann macht kurzen Prozess mit seinem Verwalter, sagt, das ist die Anklage gegen dich, beweise bitte schön das Gegenteil. Scheinbar konnte er es nicht. Kurzer Prozess, du bist gefeuert. Knallhart. Und wir würden sagen, zu Recht. Zu Recht, er ist mit seinem Geld nicht treu umgegangen. Das war ja sein Geld. Und jetzt die Erinnerung an uns. Wir sind Verwalter des Geldes von jemand anderem, nämlich Gottes Geldes. Auch Gott wird uns eines Tages zur Verantwortung und zur Rechenschaft ziehen, was wir mit seinem Geld gemacht haben. Ja, wir reden immer davon, das Geld ist auf meinem Konto, es ist mein Geld, aber richtigerweise müssten wir eigentlich sprechen, das Geld, das Gott mir anvertraut hat, oder das Geld, über das Gott mich verantwortlich gemacht hat, oder das Geld, das ich für Gott verwalte. Gott versteht uns als Verwalter und nicht als Eigentümer. Und deshalb ist die Frage für uns eigentlich, wäre Gott zufrieden und wäre Gott einverstanden damit, wie ich mein Geld oder besser sein Geld verwende? Das ist eigentlich die Frage. Deshalb sage ich, denke weniger an dich, weil du nämlich eher an Gottes Einsatz denkst, nämlich an Gottes Geld denkst. Also dieses Konzept der Verwalterschaft, der Haushalter. Wir sind eigentlich nur Verwalter. Und ich finde, dieses Konzept der Verwalterschaft ist ein biblisches Konzept, beginnt eigentlich schon im Garten Eden. Der Mensch wird besitzt nicht die Erde, er ist Verwalter der Erde, er bekommt es zur Verfügung gestellt. Und das hilft uns. Dieses Konzept der Verwalterschaft ist in mehrerer Hinsicht echt wertvoll und hilfreich. Zum einen bewahrt es uns davor zu meinen, wir könnten Gott etwas geben. Wir können Gott gar nichts geben. Wisst ihr, weil ihm schon eh alles gehört. Wir sind nur Verwalter. Psalm 50 bringt es total gut zum Ausdruck. Psalm 50 ist ja dieser Psalm hier, diese Telefonnummer Gottes. Ne? Kennt ihr 50? Ne? Hier dieses Rufe mich an in der Not, das ist dieser Psalm. Aber dieser Psalm in den Versen 8 bis 10, da sagt Gott über sein Volk und sagt, deine Opfer wegen will ich dich nicht tadeln. Also die Opfer, die tust du, du gibst deine Zehnten, sage ich jetzt mal. Sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Und dann sagt Gott, ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Denke nicht, dass wenn du mir opferst, dass du mir etwas gibst. Das ist eh alles mir. Ja, ich habe es dir in deine rechte Hand gegeben, ja, und du nimmst einen Teil davon weg, 10%, legst das in die linke und sagst, hier Gott, das ist für dich. Und Gott sagt, Junge, ich habe es dir gerade eben gegeben. Diese 10%, lächerlich. Ich habe dir 100% gegeben. Also wir sollten nicht meinen, dass Gott zufrieden sein kann mit unseren 10%. Bitte versteht mich nicht falsch, ich bin nicht gegen diese Richtlinie oder diesen Richtwert von 10%. Aber ich möchte nicht, dass wir meinen, damit kann Gott doch schon zufrieden sein. Gott wird dich genauso fragen, was hast du mit dem Rest gemacht, wenn wir schon von Prozent reden, was ist denn mit den restlichen 90%? So, aber dieses Konzept der Haushalterschaft, wir sind nur Verwalter, ne, es ist Gottes Geld, hat aber verschiedene auch praktische Argumente. Findet ihr es nicht, dass man viel großzügiger sein kann mit fremdem Geld? Also ich bin ja auch Arbeitnehmer, also ich bin ja angestellt, auch wenn ich vielleicht leitende Verantwortung habe, ich bin ja angestellt und ich merke schon einen Unterschied. Wenn ich irgendwas kaufen muss zu Hause, also von meinem privaten Geld, dann recherchiere ich schon noch ein bisschen länger, ob ich das günstigste Produkt kriege. Aber wenn ich das für meinen Arbeitgeber mache, denke ich, passt schon. Ne? Das passt schon, ist schon in Ordnung, weil da muss ich nicht so akribisch suchen, ist ja nicht mein privates Geld. Kennt ihr das so ein bisschen? Es ist ja von jemand anderem. Und jetzt, wenn wir über das Geld verwalten eines anderen, das können wir doch eigentlich großzügig sein, ne? Ist ja nicht mein Geld, oder? Kann ja schon ein bisschen ist ja nicht mein Geld. Könnten wir eigentlich auch auf die Bibel anwenden und sagen, wir können großzügiger sein, weil uns das Geld gar nicht gehört. Das ist das eine. Aber ich finde dieses Konzept der Haushalterschaft noch deshalb interessant, weil es uns vor Neid bewahren kann. Ich bin ja, bevor ich Theologie studiert habe, war ich ja Banker. Und ich war dummerweise, habe ich angefangen meine Ausbildung als Bankkaufmann in einem Ort, wo unsere Gemeinde war, wo viele meiner Freunde gelebt haben. Das heißt, ich habe gewusst, was sie so verdienen und wie viel Geld sie auf dem Konto haben. Keine gute Idee, warum die mich immerhin auch da eingesetzt haben. Das heißt, ich wusste, was sie so verdienen und was ich so verdiene. Und ich wusste, dass sie mehr verdienen als ich, zumindest manche von denen, unberechtigterweise. Ne? Und ich weiß, dass ich damit zu kämpfen hatte, dass dieser eine junge Mann mehr verdient als ich. Ich konnte ihm ja nicht sagen, muss ja vorsichtig sein damit. Irgendwann habe ich mir aber gesagt, ist doch egal, wie viel der verdient. Der ist für viel mehr Geld verantwortlich als ich vor Gott. Der wird mal für diesen Betrag verantwortlich sein, ich halt für einen kleineren. Ich meine, ich habe auch nicht schlecht verdient, aber ne, er hat halt mehr verdient als ich. Bis ich verstanden habe, das Konzept der Haushaltschaft, es ist nicht sein Geld, es ist nicht mein Geld. Es ist Gottes Geld. Er traut ihm mehr zu, er wird aber auch mehr Verantwortung tragen. Ja gut, dann kann man ja auch, muss man gar nicht neidisch drauf gucken, weil er hat nachher mehr Verantwortung. Ne? Eher Mitleid, ne? Kann man dann haben mit anderen, die so viel Geld haben. Ne? Was werden die mal für alles Rechenschaft ablegen müssen? Und ich denke, dieses Konzept der Haushalterschaft ist ein gutes Konzept, weil wir einerseits auch ein bisschen freier sind, aber dennoch stellt sich eine Frage, die wir dann ja stellen müssen, wenn wir weniger an uns denken, fragen wir uns, verwende ich denn Gottes Geld richtig? Und dann kommen so Fragen wie, darf ein Christ eigentlich, kennt ihr das, darf ein Christ eigentlich einen Ferrari fahren? Darf ein Christ eigentlich ein Fernhaus auf Mallorca besitzen? Darf ein Christ eigentlich immer die neuesten Küchengeräte haben? Das werde ich persönlich, ne? Ihr merkt jetzt, das werde ich persönlich. Darf ein Christ überhaupt Dekoration im Haus haben? Das ist doch alles nur so nice to have, oder? Das ist ja nicht must to have. Oder darf ein Christ, wir hatten vorher kurz drüber gesprochen, wie ist das so mit den ganzen, mit Aktien handeln oder sowas? Oder Bitcoins oder all diese Sachen? Darf ein Christ sowas machen? Weil es ist ja Gottes Geld, ne? Ich weiß, dass diese Frage der Haushalterschaft uns jetzt nicht einfach eine ganz einfache Lösung gibt. Und dennoch sind wir manchmal schnell und sagen, darf ein Christ einen Ferrari fahren? Dann kommt manchmal die Antwort, na, wenn er sich das leisten kann. Ich sage, das ist aber nicht die richtige Antwort. Also ich habe jetzt nicht ein Problem, wenn ein Christ einen Ferrari fährt, aber die Antwort ist nicht, wenn er sich das leisten kann. Das ist nicht die eigentliche Frage. Es gibt nämlich, steckt mir nämlich noch viel, viel mehr dahinter. Zum Beispiel, darf ich das Haus so schön dekorieren oder sowas? Hm? Ich würde das gar nicht mit Nein beantworten. Im Gegenteil, ich freue mich über schöne Häuser. Ich denke, was entscheidend ist, könnt ihr immer wieder fragen, man kann ja das Geld ja noch in die Mission geben oder bei Armen. Ja, das stimmt. Aber so einfach ist es nicht zu beantworten. Ich denke, die Frage, die uns da auch immer wieder leiten kann, ist, wie möchte das Gott das eingesetzt haben, möchte das Geld? Und das bedeutet nicht immer, alles Geld immer den Armen geben, alles Geld immer in die Mission geben. Gott spricht in den Sprüchebriefen oder in einem Sprüchebuch auch davon, Vorsorge zu betreiben. Also weise vorzusorgen für Zeiten auch der Not. Das Leben wäre zu einfach, wenn wir sagen würden, Gott zu gehorchen bedeutet immer, alles Geld einfach nur weggeben. Ja? Aber ich denke auch mit Dekoration, dass wir auch diese Sachen ganz bewusst unter der Herrschaft und Haushalterschaft Gottes stellen. Was hat Gott damit zu tun? Ist das Geld hier gut eingesetzt? Und ich denke, die Frage ist, ehrt es Gott, dient es Menschen? Das ist zum Beispiel wirklich ganz, ganz praktisch die Frage. Dekoration kann meiner Meinung nach tatsächlich Gott ehren. Ja, wer etwas schön gestaltet ist, spiegelt es auch die Schönheit wider, die Gott sich auch vorgestellt hat in der Natur. Ja, das geht auch. So schöne Wohnungen tragen dazu bei, dass auch eine warme Atmosphäre zu Hause da ist. Ja, dass wir Menschen einladen können, die sich wohlfühlen, wo gute Gespräche stattfinden. Das geht alles. Man kann es aber auch übertreiben. Also ich merke, es ist gar nicht so einfach, es zu beantworten. Es ist häufig eine Frage auch des Herzens, die wir beantworten müssen. Deshalb sage ich, die Frage der Haushalterschaft regelt nicht alle Fragen für uns. Sie macht uns viel, viel mehr, eher verpflichtet sie uns, die entscheidenden Fragen zu stellen. Wie möchte Gott, dass wir Gelder einsetzen? Und damit sage ich nicht, dass dann automatisch immer 100% in die Mission oder an die Armen geht. Aber sie verlangt von uns, dass wir die Frage stellen, ist das Geld im Gottes Sinne gut eingesetzt? Wir sind nur Verwalter. Und deshalb ist meine erste Aussage, wie können wir von einem Betrüger lernen in dieser Geschichte? Meine erste Aussage wäre, indem wir verstehen, es geht bei dem Geld nicht um unser Geld. Denke weniger an dich, denke an Gott. Und das befreit dich einerseits und kannst großzügiger sein, aber gleichzeitig stellt es dich noch viel, viel mehr in die Verantwortung. Also was können wir von einem Betrüger lernen? Denke weniger an dich selbst. Jetzt kommt aber eine zweite Wahrheit, und die wir auch immer wieder vergessen, und die lautet, denke mehr an dich selbst. Und jetzt denkst du, der hat sich eben selbst nicht zugehört, ne? Doch, ich habe mir zugehört. Vorhin habe ich gesagt, denke weniger an dich selbst, denke an Gottes Sache. Und jetzt sage ich, denke mehr an dich selbst. Das klingt jetzt für dich vielleicht am Anfang ein bisschen widersprüchlich, aber lasst mich auch das erklären. Gib mir die Gelegenheit, wenn ich sage, wir sollten beim Geben oder bei unserem Umgang mit Geld mehr an uns denken. Das ist meine Aussage. Ich provoziere jetzt, okay? Aber ich meine, Jesus hat ja auch provoziert. Aber so richtig, oder? Er hat mit der Geschichte schon ein bisschen provoziert. Mache ich jetzt auch. Also, wir sollten beim Umgang mit Geld mehr an uns denken. Lasst uns weiter in der Geschichte weitergehen ab Vers 3 und schauen, was ich damit meine. So, dieser Hausverwalter ist gekündigt worden. Und jetzt überlegt er seine Möglichkeiten durch. Und Vers 3, da sagt er, da sprach der Haushalter bei sich selbst. Was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Also der Mann scheint tatsächlich schuldig zu sein. Er scheint sich hier gar nicht zu verteidigen. Er weiß, dass er es verbockt hat. Und ihm ist klar, wenn jetzt bekannt wird, ich habe Gelder von meinem Herrn veruntreut, eine Anstellung als Verwalter kann ich vermutlich vergessen. Also so ein untreuer Verwalter, den will keiner. Dann nachgedacht, okay, körperliches Arbeiten, zwei linke Hände. Entweder hat er zwei linke Hände gehabt oder er war einfach zu faul oder es war ihm zu peinlich vielleicht, weiß nicht, wie auch immer, auf jeden Fall, oder zu stolz war er für körperliche Anstrengung. Auf jeden Fall meinte er, das geht nicht, graben ist nicht so sein Ding und betteln, das geht schon mal gar nicht, was soll ich machen? Und dann kommt er auf diese glorreiche Idee ab Vers 4, wir lesen die Verse 4 bis 7 und dann hat er die Idee und sagt, ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldern seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach 100 Bat Öl und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setze dich und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte 100 Korweizen und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Was macht dieser Mann hier? Die Frage, die diesen Mann hier getrieben hat, war, okay, wie sorge ich jetzt für meine Zukunft vor? Und jetzt wird er ganz gerissen. Er sagt jetzt, was mache ich, damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen? Also was mache ich jetzt, damit ich überhaupt noch überlebe? Und dann sagt er, okay, ich hoffe nicht auf einfach Nettigkeit, dass ich an die Tür klopfe und sage, hier, könnt ihr mich, von mir geht's ja so schlecht. Sagt er, damit, nee, das kann ich nicht machen. Er sagt, was ich machen muss, ich mache denen jetzt Geschenke, damit die nachher in der Pflicht sind, mir Geschenke zu machen. Ja? Das ist übrigens der Grund, warum man Geld Knete nennt. Ne? Damit kriegt man jeden weich. Ne? Das ist so, Knete kriegt man ja schön weich. Ne? Man kriegt mit Geld jeden weich. Und genauso dachte er, mit Geld, damit kriege ich die Leute weich. Das schafft eine Verpflichtung. Das ist so, eine Hand wäscht die andere. Ich erlaste jetzt die Schulden, dafür darf ich dann später. Ne? Er ist jetzt großzügig, um später auch Großzügigkeit zurückzubekommen. Man funktioniert ja heute auch eigentlich genauso, oder? Und deshalb wird er tätig jetzt und eigentlich ist schon ziemlich ein schlauer Fuchs. Ne? Er sagt, er ruft jeden Schuldner zu sich. Er war ja schließlich Manager und er hatte ja das Recht, auch im Namen des Eigentümers zu handeln. Er hatte ja noch Vollmachten gehabt, vermutlich. Ne? Er sagte, wenn ich dann irgendwann nicht mehr Verwalter bin. So, und jetzt kannte er die Schuldner seines Herrn vermutlich besser als sein eigener Chef. Und er war bei den Leuten ja auch als Verwalter bekannt. Und was er jetzt macht ist, er ändert die Verpflichtungen, die Verbindlichkeiten. Die Schulden, ne? Aus 100 wird dann 50 und aus 100 wird dann 80. Damals mit diesem Wachstäfelchen war das so, dann wurde eine Betrag dann weggekratzt und dann ein neuer Betrag dann so oder neu eingeritzt und das Täfelchen wurde wieder zugeklappt und dann wurde das verschnürt und versiegelt. Wir haben eine neue Urkunde gehabt. Und jetzt manche fragen sich, was hat er hier gemacht? Hat er hier Urkundenfälschung betrieben? Ne? Möglicherweise. Manche sagen dann, naja, aber das, was er getan hat, das war gar nicht so ein Betrug. Weil wir haben ja irgendwie so ein Problem. Jesus sagt ja nachher, das ist, lobt ihn ja dafür. Manche sagen, naja, der hat gar nicht gefuscht. Was der gemacht hat, das war völlig legal. Weil was der gemacht hat, der hat einfach nur seine Provision gekürzt, die er hätte bekommen müssen. Und da hat er gesagt, okay, da macht er sich jetzt Freunde, aus 100 macht er 50 oder aus 100 macht er 80. Einfach seine eigene Provision hat er jetzt gekürzt, damit er später noch bei den Leuten irgendwie gut dasteht. Sein Herr, sein Eigentümer hat quasi kein Geld verloren. Das sagen manche. Andere sagen, der hat einfach nur einen ganz klugen Schuldenschnitt gemacht. So Es war klar, die konnten es eh nicht zurückzahlen. Dann wenigstens die Hälfte. So ein bisschen, als wir in Deutschland die Diskussion hatten mit Griechenland. Kann Griechenland überhaupt noch zurückzahlen? Wir sind ja froh, wenn sie die Hälfte zahlen, so ungefähr. Das war ja die Diskussion mal, also der Schuldenschnitt. Manche sagen, das war eigentlich klug, der hat voll an seinen Herrn gedacht. Wieder andere sagen, naja, er hat eigentlich nur das gekürzt, was eigentlich vorher unrechtmäßig aufgeschlagen worden ist. Ich meine, die Juden durften ja keine Zinsen nehmen, das war denn verboten. Und was sie dann manchmal gemacht haben, um diese Regel zu umgehen, die haben dann gesagt, okay, dann nehmen wir halt keine Zinsen, dann sagen wir einfach, wenn du bei mir 1500 Liter Öl ausleihst, dann gibst du mir einfach 3000 nachher zurück. So. Das nennen wir da nicht Zinsen, sondern wir haben einfach einen neuen Betrag festgesetzt. Also da waren sie schon sehr gerissen, die wussten schon, wie sie es machen. Und manche sagen, der war so klug, ja, der hat jetzt einfach gesagt, diesen Betrag, den die da unrechtmäßig aufgeschlagen haben, den kürzen wir wieder. Und jetzt hat er sich bei den Leuten gut gestanden, die Schulden hatten, und bei seinem Chef, na, der konnte ihn ja nicht anpacken, weil das war ja nicht rechtmäßig. Er sagte, das ist ein gerissener Typ. Wie auch immer, das Problem fängt eigentlich fängt ja schon vorher an, aber wenn wir den Vers 8 lesen, da wird es für uns ein bisschen schwierig. Da steht nämlich ausdrücklich, und der Herr lobte den ungerechten Haushalter. Denkt, das kann doch jetzt nicht sein, ne? Jesus macht diesen Betrüger zum Vorbild. Das lässt ihn etwas verwirrt zurück. Also was läuft hier eigentlich? Jesus lobt den ungerechten Haushalter. Ne? Ausdrücklich ungerecht. Und er wird gelobt. Wie passt das zusammen? Ich meine, stellt euch das mal vor. Wir haben ja bis 2005 den deutschen Bundeskanzler gehabt, Gerhard Schröder. Der war bis 2005 Bundeskanzler. Und kurz danach wurde er Aufsichtsratsvorsitzender der Nord Stream AG. So, vielleicht mitbekommen, so ein bisschen... Das hängt ja ein bisschen mit dem russischen Gazprom und so zusammen. Das Problem war nur, dass er während seiner Zeit als Regierungschef in Projekte von dieser Firma, oder er hat sie wohlwollend begleitet, diese Projekte. So, nach seiner Amtszeit als Kanzler wurde er in dieser Firma Aufsichtsratsvorsitzender. So, und ihr könnt euch vorstellen, was das für Aufsehen gesorgt hat, oder? Vorher Chef gewesen, hat die Sachen wohlwollend begleitet und später kriegt er diesen Job. Hört es so ein bisschen wie nach dieser Geschichte an hier beim Haushalter, oder? Vorher seine Schäfchen schön ins Trockene gebracht und jetzt... Und stellt euch vor, Jesus wird sagen, hey, habt ihr den Gerhard Schröder gesehen? Der hat's gut gemacht. Macht das genauso. Wenn wir sagen, das ist schon ein bisschen anstößig, oder? Aber das ist genau, was Jesus hier macht. Jesus provoziert bei dieser Geschichte und sagt, er lobt den ungerechten Verwalter. Und jetzt müssen wir aufpassen, wofür Jesus diesen Mann lobt. Wenn wir jetzt sagen müssen, Mensch, der war so gerissen, der hat die Leute so richtig übers Ohr gehauen und die haben es nicht gemerkt. Das ist nicht das, wofür Jesus diesen Mann lobt. Vers 8, nochmal weiter. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Die Weisheit, die wird gelobt. Die Weisheit. Okay, welche Weisheit? Woran hat der Mann gedacht? Ich habe vorher gesagt, wir sollten mehr an uns selber denken. Der Mann hat ausschließlich und allein an sich gedacht. Und weil er an sich gedacht hatte, nämlich wie kann ich nachher noch Zugang zu den Häusern bekommen, hat er überlegt, was er macht und war ganz gerissen. Und Jesus sagt, und diese Weitsicht, wie er sein Leben gestaltet, nämlich im Hinblick auf etwas Späteres, er denkt an sich, das ist lobenswert. Versteht ihr jetzt, warum ich sage, denk mehr an dich selber? Weil Jesus mit dieser hier Geschichte tatsächlich, also ich meine, dass das hier wirklich tatsächlich der Fall ist, dass Jesus sagt, denk an dich selber, wenn du mit deinem Geld umgehst. Aber denk richtig an dich selber. Denk nicht einfach nur egoistisch an dich selber, sondern denk auch daran, dass das, was du mit dem Geld machst, dir tatsächlich auch gut tut. Dann geht es nämlich noch weiter. Vers 8 geht nahtlos über in Vers 9. Und da sagt Jesus dann, auch ich sage euch, ne? Ich stoße ins gleiche Horn. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Also Jesus sagt genauso, wie dieser Mann, ja, mit Geld sich Freunde gemacht hat, so macht auch ihr. Ungerechter Mammon ist eine Bezeichnung für den irdischen Besitz. Geld und sowas alles. Also sag mal, Geld, Besitz und sowas, der, ich sag mal, während der Lebenszeit. Das ist der Mammon, der ungerechte Mammon. Jesus sagt, macht euch Freunde, nicht macht freundet euch mit dem Mammon an, sondern macht euch Freunde mit dem Mammon. Das ist ein Unterschied, ne? Also nicht Geld ist mein Freund, sondern Geld mit Geld Freunde machen. Macht euch Freunde mit dem Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. So. Damit, wenn ihr Mangel habt, also eine andere Übersetzung sagt, wenn es den Mammon nicht mehr gibt, wenn der Mammon aufhört, also wenn die Zeit des Lebens auf der Erde vorbei ist, wenn der Mammon auch gar nichts mehr bringt, wenn es, das letzte Hemd hat ja keine Taschen, wenn dann das Leben vorbei ist, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Jetzt ist die Frage, wer ist sie? Weil im Griechischen haben wir dieses sie nicht da. Welche ewigen Hütten? Darüber wird diskutiert. Aber es scheint der Fall zu sein, dass andere Christen, andere Nachfolger von Jesus Hütten haben im Himmel. Und das verspricht Jesus in der Bibel. Johannes 14 sagt Jesus, ich werde hingehen, um euch eine Stätte zuzubereiten im Himmel. Johannes 14, Vers 2. Wenn es nicht so ist, ich würde es euch nicht sagen, es ist so, ich bereite euch Wohnungen zu. Das heißt, wir werden im Himmel Wohnungen haben. Und Jesus appelliert und sagt, diese gebt jetzt Geld, seid jetzt großzügig mit eurem Geld, damit ihr später auch aufgenommen werdet, damit ihr eingeladen werdet in die anderen Wohnungen zum Beispiel. Manche gehen sogar so weit und sagen, ja, nicht nur andere Christen werde ich in die ewigen Hütten einladen. Jesus selbst bezeichnet uns ja, seine Nachfolger, als seine Freunde. Und er bezeichnet und er sagt, wenn ihr jemanden in meinem Namen was zu trinken gebt, ja, sie im Gefängnis besucht, dann habt ihr mich besucht. Ja. Und er sagt an einer anderen Stelle, es wird, wer für mich irgendetwas tut, wer ist es, der für mich irgendetwas tut, der es nicht hundertfach wiederbekommt? Das Argument von Jesus ist hier, wenn du großzügig bist, denke an dich selber, weil du wirst letztendlich davon profitieren. Sei großzügig, weil letztendlich du davon profitierst. Hört sich ein bisschen provokant an, ne? Aber ich würde sagen, es ist nicht, die Bibel sagt nicht, dass nur an dieser Stelle. Denk zum Beispiel daran in der Bergpredigt, da sagt Jesus, sammelt euch keine Schätze auf der Erde. Es würden Leute sagen, okay, wir sollen also nicht uns hier Reichtümer aufbauen. Aber dann sagt Jesus weiter, aber sammelt euch Schätze im Himmel. Ich würde sagen, Jesus sagt nicht, du darfst nicht reich werden wollen. Das sagt Jesus gar nicht. Jesus sagt, du sollst richtig reich werden. Auf der Erde? Motten und Rost zerfressen das alles. Willst du richtig reich werden? Sammel dir Schätze im Himmel. Jesus appelliert nicht und sagt, du darfst nicht reich werden wollen. Jesus sagt, du willst richtig reich werden? Ich sag dir, wie das geht. Das ist eigentlich, was er sagt. Denke mehr an dich selbst. Kommt ihr mit oder finde ich das kritisch, was ich sage? Es hört sich ein bisschen so nach Wohlstandsevangelium an, aber passt auf, das ist ja nicht die ganze Geschichte. Ne? Es geht hier tatsächlich nicht darum, dass wir sagen, wir sammeln uns auf der Erde Schätze, sondern wir sammeln uns Schätze, die wirklich wertvoll sind. Handelt klug jetzt mit dem Geld, damit ihr später wirklich aus dem Vollen schöpfen könnt. Und die große Frage ist eigentlich beim Umgang mit Geld und eine Wahrheit, die wir immer wieder vergessen, ist, wie real ist das Leben in der Ewigkeit für dich? Wenn du denkst, naja, die Ewigkeit, ich kenne eigentlich nur dieses Leben hier und das ist das, dann willst du hier Reichtum. Wenn die Ewigkeit tatsächlich für dich Realität ist, dann ist es eigentlich am besten zu sagen, ich nutze diese Zeit hier, um so viel wie möglich auf mein Konto einzuzahlen für später. Und in diesem Sinne sagt Jesus, denke beim Geben auch an dich selbst. Es geht mir nicht darum zu sagen, dass es nur die einzige Art und Weise ist, wie Jesus motiviert, mit Geld umzugehen. Wir haben in der Bibel manchmal die Aufforderung, dass wir geben sollen. Einfach gib. Gib einfach. Das ist deine Pflicht als Christ. Du musst geben. Dann gibt es manchmal Stellen, das ist zum Beispiel 2. Korinther 8, da motiviert Paulus und sagt, gebt, weil es ein gutes, ihr tut damit den anderen etwas Gutes. Und hier sagt er, gebt, weil es euch selber gut tun wird. Und merkt ihr, wie wir manchmal argumentieren, gib. Naja, weil es sind, wir sagen zum Beispiel, denk an die Kinder in Afrika und dann spende den Geld. Ja? Oder macht man so. Jesus sagt, ja, spende nicht einfach nur, sondern frage dich sogar, was du dir dabei Gutes tust. Das ist das Provokante. Und ich möchte sagen, Jesus sagt einerseits, das Geld gehört mir. Deshalb denke bei der Verwendung des Geldes daran, was ich mit dem Geld machen möchte. Es ist mein Geld, dafür wirst du Rechenschaft ablegen. Und andererseits sagt er, aber glaube nicht, nur weil ich sage, es ist mein Geld und du musst für mein Geld Verantwortung tragen, dass du davon nichts hast. Es ist das, Gehorsam ist nicht nur richtig, sondern Gehorsam ist sogar auch gut für dich. wenn wir sagen, oh, das Leben ist hier auf der Erde immer so, ja okay, wir vertrösten einfach auf später, dann ist auch das nicht die ganze Geschichte. Weil Jesus sagt, wer Vater oder Mutter verlässt um meinetwillen, der wird es in dieser Zeit und in der nächsten Zeit wiederbekommen. Gott lässt sich nicht lumpen. Und natürlich können wir bei Gott nicht immer alles aufrechnen und sagen, okay, ich habe jetzt 100 Euro gespendet, dann hoffe ich, dass 100 Euro wieder reinkommt. Aber die Art und Weise, wie Gott uns manchmal beschenkt, ist nicht immer mit irdischen Gütern, sondern mal ganz anders. Also Umgang mit Geld. Denke weniger an dich selbst, weniger an dich. Denke mehr an, das ist Gottes Geld. Und das andere ist, denke mehr an dich selbst. Was ist das Gute daran? Und als Letztes möchte ich kurz die Frage beantworten, warum können wir denn an uns selber denken beim Umgang mit Geld? Das klingt irgendwie nicht so christlich, oder? Jetzt möchte ich uns einen Vers zeigen. Und damit gehen wir zu Hebräer 11. Und damit möchte ich den Bezug zu Jesus Christus machen. Nein, wir können uns den Himmel nicht erkaufen, indem wir jetzt Geld spenden und dann später in den Himmel kommen. Aber wenn wir Jünger von Jesus sind, wie sieht dann ein Umgang mit Geld aus? Das wollte ich hier, diese Frage wollte ich hier mit diesem Text beantworten. Und wenn wir jetzt in Hebräer 11, Vers 6, wenn wir Hebräer 11, Vers 6 sehen, dann sehen wir dort, Hebräer 11, Vers 6 ist nicht da, wo ich hin will. Moment. Jetzt habe ich eine falsche Stelle aufgeschrieben. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ist ja nicht so, dass wir das nicht irgendwie nachschlagen könnten, ne? Ich muss diese Stelle euch vorlesen, weil sie so wichtig ist. Ja, das ist eine gute Frage. Es geht mir um Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen. 12 Vers 3, ne? Wir haben ja auch Theologen unter uns oder auch Bibelkenner unter uns, die das einfach wissen, ne? Genau. Das ist ja die bekannte Stelle. Wir beginnen mal bei Vers 1, Hebräer 12, Vers 1. Da wir nur eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen den Kampf, der vor uns liegt. Und jetzt kommt's, wie laufen wir diesen Kampf? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Was das Argument hier ist, Jesus hat diesen Weg des Kreuzes, des Opfers, gewählt in dem Wissen, ne, dass ihn Freude erwarten wird. Kann es sein, dass wir manchmal christlicher als Christus sein wollen, indem wir, ja, wir geben aus Pflicht, wir geben aus Mitleid, aber Jesus ermutigt uns hier in diesem Abschnitt, gebe, weil du weißt, dass es eine Freude für dich sein darf, zu geben, um der vor ihm liegenden Freude willen. Auch das ist ein Motiv, das nicht unchristlich ist. Christus hat nicht anders den Weg gewählt, um uns zu seinen Freunden zu machen. Ja, er hat den ganzen Opfer, den Weg des Kreuzes, er ist für uns stellvertretend gestorben. Warum? Weil er wusste, danach ist es möglich, dass wir mit ihm befreundet werden können. Also lasst uns nicht christlicher als Christus sein. Lasst uns frei mit dem Geld auch jetzt umgehen. Warum? Wir können kein Geld mitnehmen. Wir können es höchstens vorausschicken. Und wie soll Bodelschwing mal gesagt haben, Bodelschwing, das war ja der, diese Anstalten in Bethel hat er ja gegründet und man hat ihm einmal vorgeworfen, dass er ein bisschen aggressiv um Spendengelder geworben hat. Und er hat dann gesagt, Leute, ihr werdet mir im Himmel noch danken, dass ich euch das Geld aus der Tasche gezogen habe. Und das ist ein bisschen der Gedanke, wir wollen jetzt festhalten und dabei vergessen wir die Realität, wir werden vergesslich, dass der Himmel auf uns wartet. Deshalb sagt Jesus mit diesem Abschnitt hier, sei großzügig, und ich fasse es mit einem Satz zusammen, Jesus sagt in diesem Abschnitt, sei großzügig mit dem, was dir gar nicht gehört und was du eh nicht behalten kannst, um zu bekommen, was du nicht verlieren kannst. Amen.